Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit.
We have concluded this meeting with Plan A to save one planet Earth for the future of our children and our great grandchildren to come.
Die Präsidentin des Weltklimagipfels feiert ein historisches Abkommen für die Zukunft des Planeten. Doch was ist der Klimadeal von Durban wirklich wert? Wir schätzen ein. Dann bringen die Iren womöglich auch die Euro-Rettung an der Urne zu Fall. Und schließlich:
Er ist ein literarisches Monument und die inzwischen zwei Generationen Autoren und Autorinnen jetzt auch nach ihm haben sehr viel von ihm gelernt, auch wenn sie sich dann später in ihrem eigenen Stil vielleicht von ihm loslösen.
Naguib Mahfouz, der Nobelpreisträger, er beschrieb schon vor Jahrzehnten arabische Umbrüche. Heute würde er 100 Jahre alt. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Philipp Scholkmann. Der Klimagipfel ging schon in die Verlängerung. Bis morgens um 4 Uhr wurde im südafrikanischen Durban gefeilscht und gerungen. Doch dann hatten die Umweltminister aus aller Welt beschlossen, das Kyoto-Protokoll zu verlängern. Und mehr als das, aus Durban berichtet ARD-Korrespondent Werner Eckert.
Der Gipfel hat den Weg zu einem neuen Klimaschutzvertrag geöffnet. Nach zähem Ringen, nach 36 Überstunden, haben sich über 190 Staaten auf ein Paket von Beschlüssen geeinigt. In den nächsten 4 Jahren soll ein neues weltumspannendes Klimaabkommen erarbeitet werden. Alle Staaten sollen darin Verpflichtungen übernehmen, auch die USA und die großen Schwellenländer. Wirkung wird dieses Abkommen allerdings erst nach 2020 haben. Das ist ein Zugeständnis der EU, die schnellere Aktionen wollte. Die Europäer haben dafür auf der anderen Seite mehr rechtliche Verbindlichkeit für dieses neue Klimaabkommen ausgehandelt.
Ein neues Klimaabkommen also am Horizont. Doch was ist damit wirklich erreicht? Wir schätzen ein mit unseren Leuten vor Ort in Durban nach den Nachrichten mit Thomas Fuchs.
In zahlreichen Schweizer Wintersportarten hat an diesem Wochenende die Saison begonnen, wobei meist nur ein Teil der Skilifte in Betrieb war. Das geht aus einer Umfrage hervor, die die Nachrichtenagentur SDA durchgeführt hat. In weiten Teilen der Schweizer Berge waren erst in den letzten Tagen größere Mengen Schnee gefallen. Dank des sonnigen Bergwetters melden die meisten angefragten Wintersportorte gute Frequenzen zum Saisonauftakt. Der Fahrplanwechsel von heute ist nach Angaben der SBB problemlos erfolgt. Mit dem neuen Fahrplan sind auf zahlreichen Strecken mehr Züge unterwegs, etwa zwischen dem Flughafen Genf und Luzern. Attraktiver sind ebenfalls einige Verbindungen ins Ausland, zum Beispiel nach Paris. Seit heute früh gelten bei der SBB auch neue Regeln. So können beispielsweise Billette nicht mehr im Zug gelöst werden. Wer keine Fahrkarte hat, zahlt 90 Franken. Mit dem Fahrplanwechsel hat heute auch die neue Tramlinie Zürich-West den Betrieb aufgenommen. Kurz nach 5 Uhr startete das erste Tram von der neuen Haltestelle Schiffbau zum Bahnhof Altstetten-Nord. Die Tramlinie Zürich-West erschließt das einstige Industriegebiet, das in den letzten Jahren einen gewaltigen Umbruch erlebt hat. Prognosen gehen davon aus, dass in Zürich-West bald 30.000 Personen arbeiten und rund 7.000 Menschen wohnen werden. In Jemen haben Hunderttausende einen Prozess gegen Präsident Saleh gefordert. Sie protestierten in der Hauptstadt Sanaa und in weiteren Städten des Landes. Die Gewalt gegen Demonstranten durch das Regime müsse von der Justiz untersucht und aufgearbeitet werden, hieß es. Saleh hatte im November ein Abkommen zur Machtübergabe unterzeichnet, allerdings nur im Gegenzug für einen Schutz vor Strafverfolgung. In der Elfenbeinküste ist heute ein neues Parlament gewählt worden. 8 Monate nach dem Ende des blutigen Machtkampfes zwischen Präsident Alassane Ouattara und seinem Vorgänger Laurent Gbagbo. Präsident Ouattara hatte vor den Wahlen zur Ruhe aufgerufen. Rund 2,5 Millionen Menschen hatten sich registriert für die Wahl der über 250 Mitglieder des Parlaments. Die Partei des ehemaligen Staatschefs Gbagbo boykottierte die Wahlen. In der Schweizer Fußballmeisterschaft ist heute die letzte Runde vor der Winterpause gespielt worden. Bernhard Schäfer fasst das Sportgeschehen des Sonntags zusammen.
Xamax und Basel spielen unentschieden 1:1, Lausanne gewinnt gegen die Grasshoppers mit 2:1 und Luzern verliert gegen Servette mit 1:2. Vor der Winterpause führt der FC Basel je 7 Punkte vor Luzern und Sion. Zum Unihockey. Grosse Enttäuschung im Schweizer Frauenteam. An der Weltmeisterschaft in St. Gallen verliert die Schweiz das Spiel um Bronze gegen Tschechien mit 2:3 und muss mit dem 4. Platz Vorlieb nehmen. Schweden gewinnt den Final gegen Finnland mit 4:2. Beim Weltcup-Sprint in Davos hat Dario Colonia einen Platz auf dem Podest verpasst. Colonia muss mit Rang 7 zufrieden sein. Den Sieg holte sich Alexei Betjuchow aus Russland. Eine gute Leistung zeigte Laurin van der Graaf. Mit dem heutigen 5. Platz hat van der Graaf den 3. Rang vor einer Woche in Düsseldorf bestätigt. Der Sieg ging heute an Kikkan Rendal. Und noch Skispringen, Top-10-Klassierung für Simon Ammann. 10. Platz beim Weltcup in Harachov. Seinen ersten Weltcup-Sieg feiert Richard Freitag. 2. Thomas Morgenstern, 3. Severin Freund.
Das Wetter morgen, es ist in der ganzen Schweiz regnerisch und windig. Die Schneefallgrenze sinkt von 1200 gegen 700 Meter. Am Morgen gibt es in den östlichen Alpen noch föhnige Aufhellungen. Gegen Abend im Jura und im Süden etwas Sonne. Die Temperatur liegt bei 4 bis 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit diesen Themen. Die Politiker einigen sich in Durban. Was hat das Klima davon? Dann der Autokrat vor Gericht, das Land an der Wahlurne, die Elfenbeinküste versucht den Neubeginn. Die Iren stimmen sie bald auch über den Euro ab. Und Naguib Mahfouz, wie sehr er wohl den politischen Umbruch in seiner Heimat. Zum 100. des Nobelpreisträgers das Gespräch mit dem Arabisten Hartmut Fähndrich. Und gleich nach diesem Echo der Zeit, 20 Jahre nach dem Ende der Sowjetunion, wo steht die Ukraine? Die Reportage in der Sendung International auf DRS1. Echo der Zeit, die Sendung, die es auch zum Abonnieren gibt als Podcast im Internet, echo.drs.ch. Das Kyoto-Protokoll wird also verlängert und nicht nur das, es soll ein neuer Klimavertrag geschlossen werden, und zwar ein umfassender, der erstmals für alle Länder dieses erwärmten Planeten gilt. Darauf vermochten sich die Minister der Welt in Durban doch noch zu einigen. Aus Durban, Martin Durrer.
Auch wenn sie als Erste redet, klingt sie immer wie jemand, der das letzte Wort hat. Die EU-Klimakommissarin Conny Hedegaard verkündet zu Beginn der Abschlussdebatte im Plenarsaal von Durban stolz, was sie errungen hat.
It is within our reach to get what the world is waiting for and what only few thought would happen now. A legally binding deal.
Jetzt sei ein Griff näher, worauf die ganze Welt gewartet habe und woran doch niemand wirklich geglaubt hatte. Ein rechtlich verbindliches Abkommen, sagt Hedegaard. Das ist eine Übertreibung, denn der neue Vertrag ist erst ein Versprechen. Die Klimakonferenz hat nur beschlossen, dass sie schnell beginnen werde, ein solches Abkommen auszuhandeln. Da bleibt ein weiter Weg zu gehen. Ein beachtlicher Fortschritt sei das dennoch, findet der Schweizer Verhandlungsleiter in Durban, Bruno Oberle. Das Projekt stelle in der Klimapolitik alles auf den Kopf.
Ein Wechsel zu einem System hin, das jetzt aufgebaut werden muss, und das wird dann noch eine lange Diskussion geben, aber im Prinzip, wo alle Länder alle gemeinsam Verpflichtungen übernehmen. Und das ist ein historischer Paradigmenwechsel.
Die Schweiz hat das EU-Projekt für einen neuen, umfassenden Klimavertrag konsequent unterstützt. In der Schlussdebatte machte Oberle klar, dass es hier nicht um ein Klimapapier mehr gehe, sondern um einen völlig neuen Ansatz, der überfällig sei.
Nous allons affronter le problème des changements climatiques. Nous voulons quelque chose de solide. Nous voulons quelque chose qui change les choses. Nous voulons dans 10 années avoir un monde différent.
Zum ersten Mal wird an einem Abkommen gearbeitet, das alle 194 Länder der Klimakonvention verpflichtet, eigene Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen. Überprüfbare Maßnahmen, die vertraglich festgelegt sind und nicht nur auf freiwilliger Basis angeboten werden, wie nach der Konferenz von Kopenhagen. Darum insistierten Hedegaard und Oberle in den Verhandlungen auf der rechtlichen Verbindlichkeit. Die USA und große Schwellenländer wie China und Indien wollten sich aber auf kein strenges Regime festlegen lassen. Im Schlussdokument von Durban stehen darum für den künftigen Vertrag mehrere Optionen, die rechtlich unterschiedlich bindend sind. welche dann dereinst im Vertrag steht, ist noch offen. Und damit auch die Verbindlichkeit des Vertrags. Auch einen zweiten Rückschlag mussten die EU und die Schweiz in Kauf nehmen. Der neue Vertrag wird wahrscheinlich, wenn der Zeitplan eingehalten wird, erst ab 2020 in Kraft sein. In 10 Jahren. Nicht schon in 7 oder 8. Und das Kyoto-Protokoll, das bis dann gültig bleibt, deckt nur noch etwa 16% der weltweiten CO2-Emissionen ab. Gleichzeitig würden die Schwellenländer jedes Jahr mehr Treibhausgase in die Atmosphäre pumpen. Das Resultat von Durban ist Klimaschutz für übermorgen.
Martin Dorer in Durban. Immerhin, die Politiker kommen nicht mit leeren Händen aus Durban zurück, wie manche befürchtet haben. Es gibt diesen Deal. Ich fragte auch Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler in Durban nach seiner Einschätzung. Die Erderwärmung soll höchstens 2 Grad betragen, so das eigentliche Ziel. Ist man dem jetzt näher?
Nein, dem ist man vorderhand gar nicht näher. Denn erst einmal sparen die Länder jetzt gar nicht mehr Treibhausgase ein, als sie es aufgrund der bestehenden Cancun-Vereinbarungen sowieso gemacht hätten. Und mit diesen CO2-Reduktionen aus diesen Cancun-Vereinbarungen, da lässt sich eben nicht verhindern, dass die globale Durchschnittstemperatur um mehr als 2 Grad steigen wird. Und das geben jetzt auch alle zu, dass das so nicht zu machen ist mit diesen Angeboten, die man jetzt da drin hat. Weil auch wissenschaftliche Analysen zeigen, dass das mit diesen Zahlen, mit diesen Angeboten jetzt eher auf eine Erwärmung um 3,5 Grad herausläuft. Und das wäre allerdings sehr viel.
Heißt das denn, dass das Vertragspaket von Durban sein Ziel komplett verfehlt?
Ganz so hart würde ich es nicht ausdrücken. Das Paket enthält Ansätze, die sich positiv auswirken könnten. Und zwar soll gleich im nächsten Jahr, 2012, ein Prozess gestartet werden, der zeigen soll, wie die Länder schneller noch mehr CO2 einsparen können, als sie dies tun. Und dann gibt es auch in den Jahren 2013 bis 2015 eine Prüfung, wo man wissenschaftlich schaut, wie steht's mit dem Klima, wie steht's mit den Einsparungen beim CO2. Das wird dann miteinander verglichen und dann wird geschaut, muss man nachbessern, um zu diesem 2-Grad-Ziel zu kommen. Da kann man jetzt schon sagen, man wird nachbessern müssen. Ob das dann auch tatsächlich getan wird, das kann man heute natürlich noch nicht sagen.
Die Länder anerkennen in Durban erstmals, dass mehr getan werden müsste zum Klimaschutz. Und gleichzeitig gibt es erstmals Konsens, dass künftig alle Länder mitmachen müssen, also auch die Schwellen- und Entwicklungsländer. Ist da nicht doch auch Hoffnung drin?
Ja, ich denke, politisch ist das ein Erfolg, ist sicher Hoffnung drin. Auf der faktisch-klimatischen Seite ist es aber noch völlig offen. Das hat damit zu tun, dass die großen Schwellenländer China, Brasilien und Indien, die machen schon einiges heute schon. Und dieses Einige, was sie tun, ist eben in diese Erwärmung schon eingerechnet, in diese Projektion, wie warm es denn werden soll, in diese plus 3,5 Grad. Das heißt, damit man da vorwärts machen könnte, dass man mehr Richtung 2 Grad käme, müssten die Schwellenländer nachlegen. Und das tun sie natürlich nur, wenn die Industrieländer auch nachlegen. Und das müssen die natürlich auch tun. Und auch da wieder eine offene Frage, wie weit das sich entwickeln wird. Beunruhigend ist auch das voraussichtliche Datum, an dem jetzt alle Länder dann weltweit mit verbindlichen CO2-Reduktionen beginnen sollen. Das ist entweder 2018 oder 2020. Das ist noch nicht ganz klar, aber es ist auf jeden Fall zu spät. Von der Wissenschaft her gesehen, da gibt es viele Studien, die sagen, dass spätestens ab 2015 der CO2-Ausstoß global gesamthaft anfangen muss zu sinken. Und mit dieser neuen Durban-Plattform, mit diesem Paket, wird das nicht zu schaffen sein. Und das Problem ist eben, je später man dann mit den Einsparungen beginnt, umso schneller muss es danach gehen, umso schneller muss es pro Jahr dann weiter sinken. Das wird technisch anspruchsvoller und es wird auch einfach teurer werden.
Und der sogenannte Klimafonds, könnte der nicht helfen, also dieses Instrument, mit dem 100 Milliarden Dollar pro Jahr den armen Ländern zur Verfügung gestellt werden sollen, damit die vorwärts machen mit dem Klimaschutz. Ist das nicht ein positives Signal, dass Durban jetzt daran festhält?
Das ist es auf jeden Fall. Also ein Teil des Geldes geht ja in die Anpassung, also dass sich die Entwicklungsländer anpassen können an die Veränderungen durch den Klimawandel, die ja zum Teil auch schon stattfinden. Und ein anderer Teil ist eben, dass sie auch CO2 einsparen können. Da kann man sicher Hoffnung drin setzen, das ist auch ein gutes Zeichen. Das Problem ist jetzt einfach, man hat diesen Fonds mal auf den Weg geschickt, das heißt, man hat quasi den Safe gebaut, der ist aber noch leer. Und da gibt es erst ein paar Versprechen von ein paar Millionen. Die Staaten werden aus ihren eigenen Budgets sicher nicht 100 Milliarden pro Jahr da reinschießen können. Und man hat sich einfach nicht einigen können auf die Quelle dieser zusätzlichen Gelder. Da gab es viele Vorschläge, zum Beispiel Steuern auf Schiffsdiesel oder auch, dass die internationale Flugindustrie sich finanziell beteiligen soll. Aber das ist alles noch offen. Und das heißt, wenn man sich da nicht bald einigt, dann ist das Geld schlichtweg nicht da.
Viel vage Vorschläge, wenig Verbindliches. Klimaschutz ist eine Frage des Willens. Thomas Häusler, ist er denn gar nicht vorhanden?
Er ist unterschiedlich vorhanden, würde ich sagen. Also es ist schon so, dass es einzelne Länder gibt, die sehr viel machen, die freiwillig auch mehr machen, als sie müssten. Ich kann da vielleicht Schweden, Norwegen, Deutschland nennen, die ehrgeizige Pläne aufgestellt haben und die auch verfolgen wollen und offenbar auch auf guten Wegen sind, die zu erreichen. Was ich auch weiter beeindruckend finde, sind, dass es sogar Entwicklungsländer gibt, wie zum Beispiel die Malediven, aber auch andere, die solche ehrgeizigen Pläne aufgestellt haben, um Klimaschutz zu betreiben, zum Teil sogar das auch sehr schnell erreichen möchten. Also da kann man schon hoffen, dass eine gewisse Dynamik jetzt entsteht, weil andere Länder sehen, sie geraten vielleicht ins Hintertreffen, auch technisch, weil das natürlich einen technischen Vorsprung gibt, wenn Länder jetzt schon sich in alternative Energien voranwagen. Man hat das ja bei China gesehen. Und da kann man jetzt auf eine gewisse Dynamik hoffen. Allerdings ist es so, dass die Trends bis jetzt das noch nicht spiegeln. Also seit 1990 hat der CO2-Ausstoß weltweit einfach stetig zugenommen.
Die Einschätzungen von Thomas Häusler am Weltklimagipfel in Durban. Neubeginn oder neue Krise? Im westafrikanischen Staat Elfenbeinküste finden heute Parlamentswahlen statt und die werden wohl mitentscheiden, ob es wie vor einem Jahr zu blutigen Unruhen kommt oder ob das Land zu Demokratie und wirtschaftlichem Aufschwung zurückfindet. Zehntausende Polizisten und UNO-Soldaten sind im Einsatz und auch unser Mitarbeiter Samuel Buri ist vor Ort.
Ein paar Männer trinken ihren Morgenkaffee an einer Ecke im Quartier Marcory, südlich der Lagune, die Abidjan teilt. Bereits wird heftig diskutiert. Thema sind aber nicht die heutigen Parlamentswahlen, sondern das gestrige Spiel, der Klassiker Real Madrid gegen Barcelona.
Par contre, nous notre passion ici c'est le football. Mais c'est ces dernières années qu'on s'est un peu intéressé à la politique.
Ihre Passion sei der Fußball, erklärt Diabaté Savanna. Doch natürlich interessiert auch die Politik. Da gibt es neben den Wahlen etwa die Überführung des früheren Präsidenten Laurent Gbagbo an den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu diskutieren. Nach der Präsidentschaftswahl vor einem Jahr hatte sich Gbagbo geweigert, sein Amt abzugeben. Darauf kam es zu einem Bürgerkrieg zwischen seinen Anhängern und jenen des Herausforderers Alassane Ouattara. Dabei wurden 3000 Menschen getötet, bis Gbagbo schließlich mit Hilfe französischer Truppen gefangen genommen wurde. Dass Gbagbo nun in Den Haag sei, findet Diabaté Savanna richtig. Er habe der Elfenbeinküste den Krieg gebracht. Dafür soll er bezahlen. Und natürlich müssten auch die Gewalttäter aus dem Lager Ouattaras bestraft werden. Erst dann habe man wirklich Frieden. Herman Ehusu nebenan findet, es sei gut und schlecht, dass Gbagbo nun in Den Haag sei.
Er sagt, es ist gut, aber es ist nicht gut, weil es unser Präsident ist.
Dass über den früheren Präsidenten des Landes gerichtet wird, sei in Ordnung. Aber dass das in Europa passiere, gefällt ihm, wie vielen anderen Afrikanern, nicht. Die Elfenbeinküste, das frühere Wirtschaftswunderland Westafrikas, ist zweigeteilt. Die Christen im Süden waren Anhänger Gbagbos. Der Norden ist muslimisch, von dort kommt Präsident Alassane Ouattara. Die Männer am Kaffeetisch werden deshalb die Regierungskoalition wählen. Im Wahllokal einer Schule im Quartier herrscht wenig Betrieb. Die Partei des damals abgewählten Präsidenten Laurent Gbagbo, die FPI, hat den Urnengang boykottiert. Sie ist zersplittert und wäre derzeit wohl chancenlos. Man erwartet, dass die Regierungskoalition die Mehrheit aller Sitze erzielt. Eine ältere Wählerin trägt ein Kruzifix an der Halskette. Sie will ihre Wahl nicht verraten und auch ihren Namen nicht. Dass es nach den Wahlen zu Spannungen kommt, wie einige befürchten, glaubt sie aber nicht. Höchstens in einigen Regionen.
Bon, il y en a peut-être dans quelques régions, mais c'était pas comme pour la présidentielle. Mais je pense que avec l'aide de Dieu, bon, ça va vraiment marcher.
Mit Gottes Hilfe wäre es klappen, hofft sie. Und dann sind da ja noch über 30.000 Sicherheitskräfte aus dem In- und Ausland, welche die Wahlen kontrollieren. Eine junge Frau bleibt ebenfalls anonym. Sie hofft, dass mit der Regierung Ouattara und dem neuen Parlament alles wieder in geordneten Bahnen verlaufe.
Que la paix revienne, que tout revienne normalement en Côte d'Ivoire. Parce que nous les jeunes, on a besoin de travailler.
Sie, die Jungen, würden nämlich Arbeit brauchen, um überleben zu können. Vor dem Wahllokal steht auch ein junger Mann und verkauft Fußballleibchen. Mohamed ist aus Mali in die Elfenbeinküste gekommen, um Arbeit zu finden. Es habe viele Geschäfte, viele Ausländer hier, so Mohamed. Trotz der Krise steht die Elfenbeinküste wirtschaftlich noch immer besser da als die meisten Nachbarländer. Und die Hoffnung der Regierung und vieler Ivora bleibt, dass das Land dank einer friedlichen Zukunft wieder der Wirtschaftsmotor Westafrikas werden kann.
In den frühen Morgenstunden des Freitags hatten die europäischen Regierungschefs ihren Plan zur Rettung des Euros endlich beschlossen, genauer für sparsames Haushalten mindestens in der Eurozone. Großbritannien stand abseits, aber auch ohne Briten fragt sich, kommt der Vertrag wirklich durch? Die Iren etwa sind berühmt oder je nach Standpunkt berüchtigt für ihre Europareferenten. Schon zweimal sind in Irland europäische Verträge an der Urne gescheitert. Wiederholt sich also die Geschichte? Kaum. Meint Martin Aliot.
Derzeit prüfen die Rechtsberater der irischen Regierung die Frage, ob der geplante Vertrag über eine europäische Fiskalunion von den Stimmbürgern ratifiziert werden muss. Da es sich wegen des britischen Vetos um einen Vertrag außerhalb der eigentlichen EU-Strukturen handeln wird, werden grundsätzliche Fragen aufgeworfen. Seit 1987 steht die Doktrin fest. Damals entschied der irische Supreme Court, bei jeder weiteren Übertragung irischer Souveränitätsrechte an die EU müsse das Volk befragt werden. Irische Regierungen haben seither eigenmächtig entschieden, jeden neuen EU-Vertrag einem Plebiszit zu unterstellen, obwohl das vielleicht nicht in jedem Fall nötig gewesen wäre. Angesichts der weitreichenden Verpflichtungen, die der neue Vertrag enthalten soll, darf man unterstellen, dass die Iren darüber abstimmen werden. Doch die Ausgangslage ist diesmal gänzlich anders. Während die ursprüngliche irische Ablehnung der Verträge von Nizza und Lissabon dazu führte, dass die Verträge nicht in Kraft treten konnten, verhält es sich bei der Fiskalunion völlig anders. Denn die Iren werden diesmal gefragt werden, ob sie bei der gestrafften Währungsunion mitmachen möchten. Sollten sie dies ablehnen, stellt das keinen Hinderungsgrund für die anderen Vertragspartner dar, die neuen Regeln umzusetzen. Aber ohne Irland. Die Konsequenz eines negativen Abstimmungsresultats wäre also nicht wie bisher eine Wiederholung des Referendums, sondern der Austritt Irlands aus dem Euro. Angesichts der hilflosen Abhängigkeit des irischen Staates von den Krediten der Europäischen Union und des Internationalen Währungsfonds käme das aber dem ökonomischen Selbstmord gleich. Diese Überlegungen werden sich auch die irischen Stimmbürger machen und sich zähneknirschend zu einem positiven Votum durchringen.
Ein Land im Umbruch mit Islamisten, die als politische Kraft auftreten, das ist heute so in Ägypten. Das war schon damals so, als Literaturnobelpreisträger Naguib Mahfouz seine ersten großen Romane schrieb. Mahfouz wurde in die britische Kolonialzeit geboren, heute vor genau 100 Jahren. Er erlebte Unabhängigkeit, Krieg, Militärputsch, sozialistische und kapitalistische Regimes in seiner Heimat 95 Jahre lang. Und er beschäftigte sich literarisch mit allen. Ich sprach über den großen Ägypter und sein Erbe mit dem Arabisten Hartmut Fähndrich, dem wichtigsten Übersetzer arabischer Literatur im deutschsprachigen Raum, und fragte ihn zunächst, wie hätte Mahfouz wohl auf den jetzigen Umbruch in Ägypten reagiert?
Er war einerseits ein Mensch, der Neues willkommen hieß. Er hat Leute unterstützt, auch die Neues gebracht haben, zum Beispiel im Literarischen, auch im Politischen. Auf der anderen Seite war er ein sehr friedfertiger und zurückhaltender Mensch. Insofern wäre ihm möglicherweise eine solche Bewegung, wie sie jetzt gerade entstanden ist, auch etwas unheimlich geworden.
Zu der Bewegung gehört jüngst jetzt mit den Wahlen der Erfolg der Muslimbrüder. Er selbst hatte schon in seinen großen Romanen diese Muslimbrüder thematisiert und auch kritisiert.
Ja, er hat aber gleichzeitig auch die anderen Richtungen thematisiert und kritisiert. Bei ihm gibt es immer, besonders in diesen Kairo-Romanen aus den 40er und 50er Jahren bis in die 60er Jahre hinein, da gibt es immer diese verschiedenen Richtungen. Da gibt es den Sozialisten, der sagt, die Wissenschaft ist die Lösung. Da gibt es den Religiösen, der sagt, der Islam ist die Lösung. Und dann gibt es möglicherweise immer noch einen, der sagt, was soll's? Ja, was soll die Debatte? Und das ist beim Ende der berühmten Kairo-Trilogie ganz klar. Die beiden Enkel des großen Patriarchen, der da dargestellt wird, der sehr zentral ist in dem Roman. Diese beiden Enkel gehen verschiedene Wege. Der eine schließt sich den Linken, den Kommunisten, Sozialisten an. Der andere schließt sich den Muslimbrüdern an. Das ist da präsent. Das ist bis heute präsent. In den Wahlen hat es einen etwas einseitigen Niederschlag im Augenblick gefunden.
Diese Darstellung der islamistischen Bewegung der Muslimbrüder war aber immerhin so stark oder so provozierend jedenfalls, dass er Morddrohungen und auch einen Anschlag gewärtigen musste.
Ja gut, solche Leute gibt es immer. Also ich meine, die Religiösen, sehr häufig lesen sie die Bücher nicht und wenn sie sie lesen, verstehen sie sie nicht, weil sie ein gebrochenes Verhältnis zur Fiktion haben. Und das hat natürlich zu solchen Reaktionen geführt und dann gab es eine gewisse Predigerei, die auch ihn manchmal zum Thema hatte. Und es gab diesen einen berühmten Roman, Die Kinder unseres Viertels, der besonders viel Unwillen der Geistlichkeit hervorgerufen hat.
Sie sprachen diese große Kairoer Trilogie schon an, die ja auch hauptsächlich wohl ihm den Nobelpreis eingebracht hat. Ein Sittengemälde über drei Generationen im Zentrum von Kairo. Ist es dieser realistische Machtfuß, politisch eben auch, der vor allem Bestand hat?
Also natürlich ist es der und kein Schriftsteller, der in Kairo schreibt, kann daran vorbeikommen, zumindest im Augenblick noch. Aber es gibt natürlich auch einen anderen Naguib Mahfouz. Es gibt einen, der mehr abzielt auf eine Darstellung des Menschenloses insgesamt, der Frage der menschlichen Schuldverstrickung, der Verantwortlichkeit des Menschen und dergleichen mehr. Das ist in den 60er und 70er Jahren sehr stark geworden. Es gibt hin und wieder noch ein paar, besonders nach dem katastrophalen Kriegsausgang von 1967 gibt es ein paar absurde und surrealistische Darstellungen. Das ist wohl dann etwa der gesamte Naguib Mahfouz.
Er gilt wohl bis heute als der größte unter den arabischen Schriftstellern. Was macht das aus? Warum ist er so einzigartig?
Ja, er ist ein Monument geworden. Er ist natürlich auch sehr alt geworden. Er hat viele Phasen durchlaufen und er hat unglaublich vielen Autoren in Ägypten auch Mut gemacht. Und er ist dadurch dann auch ein bisschen zum Gewissen der Nation geworden. Am Ende hat die letzten 10 Jahre seines Lebens praktisch nicht mehr geschrieben und nur noch ganz wenig und ist aber trotzdem immer befragt worden. Man hat sich an ihn gewandt und wahrscheinlich ist es das. Er ist ein Monument, er hat ein Denkmal mitten in Kairo.
Wer war er als Person? Wir erleben in dieser Kairo-Trilogie einen sehr strengen, dominierenden Vater und Söhne, die sich abzugrenzen versuchen und eigene Wege zu gehen versuchen, in der Politik oder als Dichter auch. Ist ein Stück Autobiografie da drin?
Nicht bei dem Patriarchen, ja. Und das hat er auch nicht aus seiner Familie. Auch sein Vater war überlieferterweise nicht ein solcher. Es gibt eher diese eine Figur des jüngeren Sohnes, der etwas ein Träumer war und so weiter. Das ist wohl eher gewesen. Er war nachdenklich, hat über die Welt nachgedacht, über die Gesellschaft nachgedacht. Er war unsicher in vielerlei Hinsicht. Und das hat er meiner Ansicht nach eben auch in seinen literarischen Werken ausgeführt und dargestellt. Es ist eben nicht eine Programmliteratur, sondern es ist die Darbietung sehr unterschiedlicher Tendenzen, Richtungen im ägyptischen Leben.
Und heute, wie steht er heute da? Wird er noch gelesen oder wieder gelesen möglicherweise jetzt in den Zeiten des Umbruchs?
Wohl nicht besonders in den Zeiten des Umbruchs. Er wird weiterhin gelesen. Er ist da. Er ist ein literarisches Monument und die inzwischen, sagen wir ruhig, 2 Generationen Autoren und Autorinnen jetzt auch nach ihm beziehen sich auf ihn, haben sehr viel von ihm gelernt und akzeptieren das zum großen Teil auch. Auch wenn sie sich dann später in ihrem eigenen Stil vielleicht von ihm loslösen.
Der Arabist Hartmut Fähnrich, intimer Kenner der arabischen Literatur. Er hat Werke von zahlreichen Autoren übersetzt, zuletzt eins aus Mahfouz' früher Schaffensperiode. Es heißt Das junge Kairo. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli und für die Nachrichten Thomas Kürnzi, am Mikrofon Philipp Scholkmann.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.